Der Titel dieser Predigt ist, wie Gott die Welt befreit hat. Weihnachten. Oh ja, Weihnachten, das Fest der Freude. Und nicht nur die Jüngsten finden große Freude am Lichterglanz eines geschmückten Baumes, auch gegenseitige Geschenke bereiten den Menschen Freude. Dazu sollen die weihnachtlichen Lieder gehobene Freudenstimmung verbreiten. Viel Freude strahlt aus erwartungsvollen Kinderaugen. Zumindest war es einmal so. Und Freude sollte auch die Herzen unserer Alten erfüllen, wenn sie nicht so gedämpft wäre in diesen Jahren durch die Angst und viel Wehmut und Einsamkeit. Und doch soll sie zu ihrem Recht kommen, die Freude, so will es der altgewohnte Brauch. Aber viel älter und ernster als der menschliche Zugang ist der Charakter, den Gott dem Weihnachtsfest gegeben hat. Heilig sind sie die Züge, die Gott der allerersten Weihnacht aufgeprägt hat, von der unser Feiern großteils ja nur mehr eine entstellte Erinnerung ist. Denn nicht auf Freude allein ist der göttliche Festcharakter ausgerichtet, oh nein, er deutet primär auf etwas ganz anderes hin, auf etwas, das wir wohl erahnen, was aber nur selten zur Geltung kommt über der sonst zur Schau gestellten Freude. Und deshalb müssen wir gerade in unserer Zeit die so viel tiefere Bedeutung dieses heilsamen Anlasses unmissverständlich in den Mittelpunkt stellen. Und das gerade jetzt, wo nicht nur das Ritual des Weihnachtsfestes Jahr für Jahr stärker umflort ist von steigender Gottlosigkeit, sondern die ganze zugrunde gehende Welt von menschlichen Größenwahn kontrolliert, beherrscht und schließlich ruiniert werden soll in einem von unten gesteuerten, korrupten Machtrausch, wie es von Gottes Wort hier prophezeit worden ist. Das wahre, das gottgegebene Weihnachten war aber von Anfang an das gerade Gegenteil. Es ist die heilsame Manifestation der Armut, der Niedrigkeit und der Schwachheit. Weihnachten bedeutet, dass von Gott die abgeschiedene Stille zu Ehren gebracht wurde und dass die Dürftigkeit zur Herrlichkeit erhoben wurde und dass Gott dem den Vorzug gibt, das nichts ist. Stellen wir dazu anfangs einige Gedanken zur Entwicklung und Förderung eines uns anvertrauten Kindes in den Raum. Uns allen ist aus eigener Erfahrung sicher völlig klar, dass die Eindrücke der frühen Kindheit das spätere Leben bestimmen. Das ist eine Tatsache, weil sich in früher Jugend der Charakter bilden muss und der Geist von klein auf sich die Kenntnisse erwerben soll, die eine Person später zum Erfolg führen können. Und deshalb bemüht sich ein wahrhaft weiser Vater für seine Kinder um die sorgsamste Erziehung. Vor allem, was ihnen künftig schaden könnte, wird er sie bewahren. Und er wird ihnen alles gewähren, was förderlich ist für ihr Leben. Ist es nicht so? Und nun erst recht Gott, nicht wahr? Er, der Himmlische, er, der Weiseste, der beste Vater, wird er es nicht auch so machen? Wird er in seiner vollkommenen Einsicht und lautersten Absicht nicht die Lage bestimmen, die Umstände und die Erziehung, die sein Kind auf das große, künftige Lebenswerk vorbereiten? In dem Fall sogar auf das Höchste, denn sein Werk hat bedeutet, der Retter der Welt zu sein. Eine gediegene Bildung in der Welt öffnet einem heranwachsenden Kind ja viele Türen für späteren Einfluss und Macht in einer gehobenen Stellung und gesellen sich dazu noch einflussreiche Gönner, dann weiten sich die Glückswege und ein finanzieller Wohlstand wird zudem viele weitere Hindernisse überwinden. Und deshalb wird ein einflussreicher Vater es für unerlässlich halten, seinem Kind Geld und Gut, Bildung und Schulung für eine angesehene Stellung in der menschlichen Gesellschaft ins Leben mitzugeben. Denn mit solcher Mitgift wird mit Fleiß und bei Tüchtigkeit viel Namhaftes geleistet werden. Wenn nun eben dieses Kind sogar für die allerschwerste Aufgabe gerüstet sein soll, nämlich das Heil der Welt zu wirken, kann es dann nicht erst recht gebrauchen, Geld und Gut und Bildung und Wissen und einflussreiche Freunde und mächtige Gönner, kurz alle jene Mittel, die den Lauf eines überaus wichtigen Mannes fördern. Was also hat Gott seinem Sohn davon in die Wiege gelegt? Nichts. Gar nichts. All diese Dinge hat Gott verachtet und völlig verworfen. Nichts davon sollte sein geliebter Sohn haben. Ja, aber woran soll man denn Gottes Kind dann erkennen, seinen einzig geborenen Sohn? Am nötigsten. Nur am allernötigsten. An den Stoffstreifen, die für Begräbnisse bereitlagen, in die er notdürftig gewickelt wurde, in jenem unsauberen Unterstand, der als Zufluchtsstätte für Herdentiere gedacht war. Ja, es hat sogar am nötigsten gefehlt. Aber wie muss es der Maria zumute gewesen sein? Denn dieses Kind war absonderlich dürftig. Da war kein reines Bettchen für Gottes Sohn vorbereitet. Da war keine gepolsterte Wiege, wie sie sogar oft ganz arme Kinder haben. Nein, vielmehr harte Bretter nehmen Gottes Kind auf statt einer Wiege. Eine Viehunterkunft ist seine erste Kinderstube. Und seine Zieheltern, das waren nur hart arbeitende Zimmerleute, ein verachteter Berufsstand. Und nein, diese Familie, für die hatte man keinen Raum in der städtischen Herberge in Bethlehem. Und so hat sie ausgesehen, die Mitgift des himmlischen Vaters für seinen geliebten Sohn. Kein Luxus, keine Annehmlichkeiten, kein schöner Raum, nur das Allernötigste. Aber warum hat Gott die Vorteile der Welt verachtet? Warum hat er ihre Gaben verworfen? Zum einen vermutlich deshalb, weil die Welt mit alledem und trotz alledem verloren ist. Und auch wohl deshalb, weil das Heil dieser Welt andere Gaben braucht, andere Kräfte als jene, die ihr Wesen bestimmen. Warum aber stattete er seinen Sohn mit solchem Elend aus und mit solcher Armut und mit so spürbarer Dürftigkeit? Warum hat er ihn mit so viel Niedrigkeit und Schwachheit umgeben? Vermutlich deshalb, weil die Welt nur zu retten ist durch das Tragen von Not und Elend und vermutlich deshalb, weil die Fähigkeit, sich zu beugen, weil die Fähigkeit zu schweigen, weil die Fähigkeit zu leiden das Einzige ist, was das Heil der Welt bewirken wird. Und sein Sohn ist gekommen, um zu leiden. Zu leiden für dich und für mich. Dazu ist alles von Gott bereitet worden. Auch du, auch ich. Und ihm dazu schreibt Paul Gerhardt in einem seiner schönsten Lieder, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Wie du mein wolltest werden, ja so hat Gott begonnen, die Welt zu retten. Und wir wissen, Welterrettung, das ist Kreuzeswerk. Und darum war der Sohn Gottes, der Heiland der Welt, erzogen worden aufs Kreuz hin, vom ersten Tag, von der ersten Stunde an. Denn wessen Sterbebett das harte Kreuz sein sollte, dessen Wege musste wohl eine Krippe sein. Und wer bei seinem Tod nichts hinterließ als eine unversorgte Mutter, dem war es bestimmt nichts vorzufinden als Stoffstreifenwindeln für seine Not. Von sich aus stellte die Welt auch kein besseres Gefäß zur Verfügung, um ihren Heiland zu empfangen. Und darin blieb sie sich selbst treu, bis zum Schluss. Denn da hat sie ihn hinausgeworfen, vor das Tor, auf ein Kreuz. Fort, fort mit ihm, haben sie geschrien vor seinem Henker Pilatus. Es war von Anfang an so, als der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, Da rührte sich kein Mensch von der Stelle, um ihm Platz zu machen. Das Vieh in einem Stall musste zusammenrücken, damit ein wenig Platz würde für ihn in ihrer Futterstelle, in ihrer Höhle, in ihrem Unterschlupf vor schlechtem Wetter. So wollte es die Welt haben. Und so war es Gott recht. Verstehen wir, was für ein heiliger Spott Gottes diese Krippe ist und dieser Stall? Ein Spott auf all die vermeintliche Größe und Schönheit und Herrlichkeit dieser Welt, auf all die prunkvollen Häuser, auf ihre Paläste, die Kathedralen und ihr gleißendes Gold und unser ganzes hohles Wissen und dummstolzes Gerede und Getue. Ja, die Welt mag ihre Triumphe haben. Sie mag sie angeberisch, gewalttätig und lügnerisch erlangen, aber für Gottes Zwecke sind sie nichts, sind weniger als nichts. Nichts als nur ein Hindernis um das andere. Gott verschmäht damit das Getümmel jeder Königsstädte. Er wählt die Abgeschiedenheit. Gott verschmäht den schnöden Prunk der Menschen und wählt absichtlich ihre Dürftigkeit. Er verachtet ihre Weisheit, er wählt die Torheit. Er verwirft menschliche Größe und er wählt die Nichtigkeit. Das, was nichts ist in der Welt, das kommt in der Weihnacht sofort zu Ehren. Das, was nichts ist in der Welt, das ist das Einzige, was Gott gebrauchen kann. Denn in diesem Nichts steckt wenigstens ein ewiges Gut. Und das ist die Wahrheit. Der Ruhm und die Pracht der Welt sind ja nichts als leerer Flitter und Betrug. Aber ihr Jammer und die Not, die Armut und die Dürftigkeit und das Verlorensein, sie alle haben eines, was in Gottes Augen bestehen kann. Sie sind wahr, wie Blaise Pascal so treffend dazu bemerkte, krank sein, das ist der Menschen natürlicher Zustand. Und das sagen wir wohl mit Recht. Ja, was kann, was muss ein Mensch denn bringen vor Gott? Nichts muss der Mensch vor Gott bringen, um errettet zu werden. Denn was sollte er ihm denn bringen können? Aber etwas müssen wir doch bringen, unsere Sünde. Unsere Not, unseren Jammer. Und indem wir das alles bringen, bringen wir unsere Wahrheit, bringen wir unsere Wirklichkeit. Und weil der Sohn Gottes sein sollte, was er in der Tat ist, die Wahrheit nämlich, darum hat er in die Niedrigkeit der Welt kommen und hat dort wohnen müssen. Wir verstehen, Gottes Weihnacht, das ist das Fest dessen, was nichts ist. Da hat doch einst ein Schmeichler vor dem Kaiser Napoleon I. die Pracht der Einrichtung seines kaiserlichen Schlosses hochgerühmt. Napoleon nimmt daraufhin eine Schere und zerschneidet den Samtüberzug eines Möbelstücks. Und was quillt heraus? Sägespäne. Billige Sägespäne. Und ebenso macht auch die göttliche Weihnacht einen scharfen Schnitt. Mitten hinein in die Hohlheit unserer Errungenschaften und sie offenbart uns damit, wie gering Gott denkt von all unserer Pracht. Und damit ist sie verurteilt, unsere landläufig hochmütige Weise und unser schnöder Wille, Weihnachten zu feiern. Der Mensch verdirbt ja ohnehin alles, was Gott ihm gegeben hat und verkehrt es nicht selten ins gerade Gegenteil. Da hatte Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Ja, wozu? Um sie von ihrer Sündhaftigkeit zu überführen. Und wozu haben sie es benützt? Um sich selber von ihrer eigenen Gerechtigkeit zu überzeugen. Und wenn der Herr Jesus gesprochen hat beim Kelch des Abendmahls, trinkt alle daraus, dann hat die größte, sogenannte christliche Kirche ihrer Gefolgschaft den Kelch erfolgreich verwehrt. Überprüfen wir tunlichst immer wieder selber anhand von Gottes Wort, was da alles verdreht worden ist von uns, soweit es uns noch gegeben ist, das zu erkennen. Und weil Weihnachten das Fest der Innigkeit ist, das Fest der Armut und der Niedrigkeit, weil es den Stolz des Menschen demütigen soll und allen irdischen Flitter verwirft, darum haben die Menschen es verdreht und haben es gemacht zu einem Schwelgen und Prassen fürs Fleisch, zu einer lärmenden Lustbarkeit und rauschenden Pracht, so als wollten wir Gott und sein armes Kind verhöhnen. Das aber heißt Weihnachten feiern zum eigenen Fluch. Vielleicht haben wir uns ja diesem Fluch nie zugezogen. Vielleicht haben wir im Kreise unserer Lieben gefeiert, nach altwürdigem Brauch. Und wir haben vielleicht in Ehren gefeiert. Denn zum Fluch zu feiern, das ist nicht gut. Aber in Ehren zu feiern, ist auch noch nicht genug. Feiern sollen wir vielmehr zum Segen im Segen. Nicht das Fleisch soll feiern, sondern unser Geist. Wir sollen feiern im Heiland und mit dem Heiland. Nur wenn wir so eingehen im Geist auf den göttlichen Charakter des Festes, nur so wird eine tiefe Freude unser Gemüt erfüllen. Und die Stille, die Niedrigkeit und die Schwachheit, die werden uns kostbar sein und immer kostbarer werden. Aber das ist es ja eben, was viele daran hindert, geistlich Weihnachten zu erleben, das ganze Jahr über. Vielleicht hat dein stolzer, dein ungebrochener Sinn auch dich bisher gehindert daran, weil du so ungebeugt geblieben bist und kein zerschlagenes, gedemütigtes Herz hast, wie Gott in Jesaja 57 sagt. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Dazu muss man sich aber rechtzeitig gebückt haben unter dem Eingang der niederen Stalltüre. Aber vielleicht bist du immer noch zu stolz, um in solch eine niedere Behausung einzutreten. Bist noch zu stark, um etwas anzunehmen von solch hilflosen Kind. Bist dir selbst zu respektabel, um dich näher einzulassen mit einfachen Handwerksleuten. Fürchtest um deinen Ruf und um deine Stellung in der Welt, weil man dich finden könnte in der Gesellschaft ungebildeter kindlicher Hirten. Und wahrlich, du fürchtest nicht umsonst, denn die Welt, die gibt dich auf. Sie stempelt dich mit dem Brandmal eines Narren, wenn du den Gang nach Bethlehem antrittst, und fortan bist du ihnen dann ein Gezeichneter, ein Geächteter, ein Gemiedener. Das ist das Kreuz von Bethlehem, das wir auf uns nehmen müssen, das frühe Todesurteil, genauso wie dann das mit Christus mitgekreuzigt sein. Es geht von der Krippe bis nach Golgatha. Für die geistliche Armut die Krippe und für den Hochmut des Lebens das Kreuz. Beides ist nichts als Schmach, nur Schmach in dieser Welt. Oh ja, alles andere verzeiht dir die Welt. Orthodox darfst du sein, liberal darfst du sein, ein Atheist, ein Moralist, ein Unitarier oder Dualist und ein strammer Kirchenmensch. Nur eins erlaubt sie dir nicht, ein Jünger Jesu. Ein Nazarener darfst du nicht sein. Aber all dies Hohe, alles Religiöse geachtet oder geduldet sein, das hilft mir doch nichts. Brechen, ja brechen muss ich mit dieser Welt. Ein Narr muss ich geworden sein, ein Tor, ein Schwächling, ein Armer, ein Nichts in dieser Welt. Sonst bekomme ich Gottes Weihnachtsgabe nicht, seinen Sohn. Auch damals sind die Engelchöre mit ihrer frohen Botschaft und ihrem Gesang nicht in die rauschenden Festversammlungen eingedrungen. Nein, draußen, in stiller, einsamer Nacht, dort konnten und mussten sie gehört werden. Dort weisen die himmlischen Boten hin auf das Beste, nämlich auf Gottes unaussprechliche Gabe, wie uns sein Geist ja immer in dieselbe Richtung leitet, und zwar nach unten. Jesus, Jesus allein. Das ist die rechte Armut im Geist, nur Jesus haben. Aber du, wenn du willst, wenn du es vorziehst, dann behalte nur das, was dir so wertvoll erscheint in dieser Welt. Deine Stärke, halte sie fest. Deine Höhe, behaupte sie nur weiter. Deinen Stolz, ja, lass ihn leuchten mit hoch erhobenem Haupt. Deinen Ruf, wahre ihn nur. Streck dich weiter hinaus mit aller Kraft nach dem, was Gott als wertlos verwirft, nach Geld und Gut, nach Weisheit und Philosophie, nach Macht und Gemeinschaft. Oh ja, es sind das alles nützliche Dinge für dieses Leben hier. Und für eine Weile stellen sie dich auf ihre, auf deine Höhen, wo du sie auch weidlich genießen kannst. Eine Weile. Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, sie locken und werden uns vorübergehend zu einem Genossen ihrer schönsten und kräftigsten Geister machen. Komm nur, aber eines gibst du damit auf, Weihnachten zu feiern im Geist und in der Wahrheit. Und so stellt uns dieser Weihnachtstag wie jeder bisherige unseres Lebens vor die Wahl. Da links steht der gewandte Weltmann, jovial und heitere Laune sprudelnd. Er kann aber auch, wenn du es willst, sehr gediegen und würdig auftreten. Und rechts? Rechts streckt ein armes, scheinbar dir nichts bietendes Kindlein die Arme entgegen, einladend zur Anbetung im Geist, zum Frieden, zum stillen Frieden in Gott. Und jetzt wähle du. Der Weltmann, das ist der Fürst dieser Welt. Das Kind aber ist Gottes Sohn. Als der Sohn Gottes geboren worden war, wurde er in eine Futterkrippe gelegt und bald darauf als Kleinkind verfolgt vom König und Kindermörder Herodes. Und somit hat er ganz früh schon die beschwerliche Flucht durch die Wüste ertragen. Dann wurde er jahrelang aufgezogen in der geringen Weisheit des berüchtigten Ortes Nazareth. Und das grobe Handwerk seines Ziehvaters Josef wurde zur weiteren Bestimmung von seinem himmlischen Vater für ihn, seine ganze Jugendzeit über. Das Gleiche wählte er selber dann als Mann. In allen Belangen blieb er dabei strikt unter dem ihm vom Vater Verordneten. Und als er dann mit ungefähr 30 Jahren seinen Retterdienst beginnt, da hat er nichts Eigenes, auf das er sein Haupt betten kann, wie er sagt. Ja, schmählicherweise hat er sogar den Namen eines Samariters getragen und eines Besessenen. Auch gekrönt wurde er, aber mit einem Dornenkranz. Und zuletzt ist er den schmählichen Tod eines Verbrechers gestorben. O Welt, da schau hin, das ist dein Heiland. Folgerichtig war sein ganzes Leben auf Erden aus einem Guss. Es hat so begonnen, wie es zu enden bestimmt war. Und wenn sein Weg die ebene Bahn verlassen musste, dann nicht um aufzusteigen, sondern um noch weiter hinabzusteigen, so wie es im Philipperbrief heißt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und das bereits vor Grundlegung der Welt. Das ist das Kind Gottes. Das ist der geliebte Sohn. Das ist, was in der sogenannten Weihnacht begann. Er erniedrigte sich selbst. Das ist Bethlehem. Und er war gehorsam bis zum Tod. Das ist Gethsemane. Ja, zum Tod am Kreuz. Und das ist Golgatha. Das ist die permanente Stufenleiter nach unten. An dieser Stelle möchte ich wieder einmal Sören Kierkegaard zitieren, wie er sagte, wenn mir Macht gegeben wäre, ein einziges Wort oder einen einzigen Satz so auszurufen, dass er sich einprägen müsste und niemals vergessen würde, meine Wahl wäre getroffen. Ich habe das Wort. Ich würde sagen, unser Herr Jesus Christus war nichts. Gedenke dessen, o Christenheit. Aber so zu sein und so zu handeln, das heißt aller Klugheit der Welt ins Gesicht schlagen und das heißt ins offene Verderben rennen. Ja, warum sollte er denn nicht die große religiöse Maschine in Jerusalem benützen, die Majestät des Tempels, die schönen Feierkleider der Priester, den eindrucksvollen Dienst der Opfer, den Weihrauch, die Leviten, die Schriftgelehrten und Pharisäer mit ihren Schulen und Anstalten, die Synagogen und den Hohen Rat? Ja, warum denn nicht? War es nicht von höchster Wichtigkeit, sich da hineinzustellen und die wichtigsten Führer für sich zu gewinnen, um auf die Volksmasse wirken zu können, die ja sie leiteten? Wenn sie für den Messias sind, dann ist doch das Spiel gewonnen. Ja, so arbeitet sie, die Klugheit von unten. So wirkt alle weltfromme Politik und Religion. Aber der Vater, der verschmäht diese frommen Künste und Kniffe. Und mitnichten lässt er dem Hohen Rat verkündigen und auch nicht den Priestern, der Messias ist euch geboren, sondern nur den völlig einflusslosen Hirten. Und wie der Vater, so hat auch der geliebte Sohn die frommen Künste der Welt verschmäht und die Winkelzüge der Politik mit all ihren klugen Kniffen und Beziehungen. Und nein, er weilt nicht in Jerusalem, unser Retter, sondern im Verborgenen, im verfemten Galiläa. Und statt dass er Anhänger sammelt aus den einflussreichsten Kreisen, wählt er Zöllner und Fischer zu seinen Boten, die seine Sache verwerflicher machen in den Augen der Welt, als sie vorher war. Und anstatt die Gunst der Großen zu suchen, fordert er sie heraus. Ja, törichter hätte doch niemand handeln können. Aber, und das ist das Entscheidende, auf diesem Weg und auf keinem anderen wurde das Heil der Welt bewirkt. Dein und mein Heil. Bedenken wir deshalb immer wieder, wes Geisteskind wir sind. Denn nur diese sogenannte Torheit, die konnte am Ende ausrufen, es ist vollbracht. Und mit dieser Torheit ist die Weisheit Gottes gerechtfertigt und wir sind gerettet. Und wer da will, der nehme jetzt das Wasser des Lebens umsonst. Meine Lieben, wir können es nicht tief genug erfassen im Gemüt. Die Welt ist nicht überwunden worden durch stoßende und dreinschlagende Kraft, sondern durch duldende, tragende Schwachheit. Und das Heil wurde nicht erworben durch erstaunliche und welterschütternde Ereignisse, sondern durch Geschehnisse im Winkel dieser Welt. Und den Heilsweg hat nicht das Auge der Weltweisen ans Licht gebracht, sondern die göttliche Torheit, und nicht durch Silber und Gold, auch nicht durch religiöse Sammlungen wurde das Lösegeld für uns zusammengebracht. Nein, Blut gab der Herr, Blut, sein Blut, nicht Kirchenspenden, nicht Versammlungen, nicht Konferenzen, auch nicht Apostel und Bischöfe entdeckten dieses Heilmittel, das Kreuz. Allein der kindliche Sinn hat den Weg dahin gefunden, er allein, und er findet ihn noch, weil er der göttlichen Torheit mehr traut als allem frommen und klugen Urteil der Menschen. Die Krippe und das Kreuz, beide haben sowohl die Gottlosigkeit der Menschen verworfen als auch ihre Frömmigkeit, und zu Schanden wurden sowohl die Torheit der Welt wie auch ihre Klugheit. Die Krippe und das Kreuz richten auf die göttliche Gerechtigkeit und sie fördern einzig und allein nur das geistlich arme Wesen. Das aber hat die Verheißung des Himmelreichs. Das ist die göttliche Weisheit, die den Weltfrommen ein Ärgernis ist und den Weltweisen eine Torheit. Was uns das sagen will, dass wir jetzt gemeint sind von Gott. Wir sind es nämlich, die jetzt berufen sind, das Werk des Herrn hier zu vollenden, in geistlicher Armut, und dass wir das, was er im Geist begonnen hat, nicht im Fleisch vollenden werden können. Haben wir das verstanden? Wir sind ja oft in Gefahr, das Falsche zu tun, mit unserem Organisieren und unserem Lärmen, weil wir gesehen werden wollen, weil wir gefallen wollen. Immer wieder drängt doch unser Fleisch auf rasche und auf greifbare Erfolge. Und ach, so viele großsprecherische Worte bei doch so dürftigen geistlichen Wesen, bei so großem Mangel an innerer Tiefe und Wurzelbildung. Unmerklich leiten wir ja wieder irdische Winde in unsere Segel, in unserem schnöden Ich-Dienst und bilden uns dabei noch vermessen ein, Gottes Sache zu treiben. Oh nein, Gott sagt, dass alles, was da lärmt und prangt und hochfahrend frohlockt, hinunterfahren wird ins Verderben. Das steht in Jesaja 5,14. Weil er nicht mitgeht, wenn von unserem Stolz dem Zeitgeist Raum gegeben wird, der in der Luft herrscht. Denn damit wird die göttliche Torheit des Kreuzes von uns, den geistlich Armen und Dürstenden, sträflich vorenthalten. Eine abfallende Christenheit hat ja schon immer gemeint, die Sache des Herrn vom Stallgeruch befreien zu müssen, um sie salonfähig zu machen. Aber das ist alles Fleisch. Das ist nicht der Geist Gottes. Und unser Selbstgefallen, auch im Dienst Jesu, ist ja nichts anderes als Götzendienst. Das erspart uns weiter, auf die geistlichen Missstände in der Christenheit einzugehen, auf die geschwundene Gottesfurcht und deren tragische Folgeerscheinungen. Wir sitzen ja hier und wir sind gemeint. Wir sind vor dem Vater die rechte Beschneidung, wenn wir Gott im Geist dienen und uns in nichts und niemand anderem als in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen und bei uns alles, was früher ein Gewinn war, um des Christus willen für Schaden achten. Dann wird uns das Verständnis für die Gnade unseres Herrn Jesus Christus neu aufgetan, dass er, obwohl er reich war, um unsertwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Und das Himmelreich ist es wohl wert, geistlich arm zu bleiben. Das ist die Herzensbotschaft Gottes an uns, wie sie es war an alle dort in dem armseligen Unterstand nahe Bethlehem. Fragen wir doch, wem wird denn das Evangelium gepredigt? Den Armen wird es gepredigt. Und zwar von geistlich Armen, die der Herr allein selig preist. Und nur die geistlich Armen können und werden die frohe Botschaft wahrhaft annehmen und auf dem schmalen Weg bleiben hinter dem Lamme her. Denn sie wollen und sie haben nichts, nichts als Jesus allein. Und damit haben sie alles, was Gott uns geben will. Es ist sein geliebter Sohn, der uns gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wir müssen umkehren, wenn wir vom schmalen Weg abgekommen sind, müssen umkehren zur ersten Liebe und ihrem einfachen, aber klaren und ernsten Geisteswesen. Umkehren zu weltabgewandten, stillem, schlichtem, gründlichen Geisteswirken. Wir müssen aus unserer Breite wieder in die gottgewollte Tiefe hinein, müssen ins Arbeiten, das nicht auf den Erfolg schaut, sondern lediglich auf den Willen Gottes. Nichts für mich. Das ist die biblische Devise. Unser Herr Jesus wurde in einem Stall geboren. Unser Herr war auch später draußen in der Einsamkeit, in nächtelangem Gebet. Und unserem Herrn Jesus war bange. Höre, gedenke des, du hochmütige Christenheit, und werde deiner seligen Armut inne. Es könnte niemand leugnen, dass Christi Geburt ein Anlass zu großer Freude war. Aber die wesentlichen Bestandteile dieser Botschaft sind die gottgewollte Torheit, die Schwachheit, die Niedrigkeit und die Nichtigkeit für uns, seine Kinder. Wenn wir nur niedriger wären, ärmer wären im Geist, schlichter, einfältiger und abgeschiedener, dann würden unsere Herzen viel mehr aufnehmen von jenem frohen Gesang: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Wie Gott die Welt befreit hat, wie Gott uns befreit hat, auf welch herrliche Weise, das ist der wahre Grund zur Freude. Deshalb ist Christi Geburt das Fest der Freude für all die Armen, die an ihm hängen, an ihm allein. Das Fest Jesu für seine Niedrigen, für seine Bedürftigen, die alle geistlich hungern und verlangen nach ihm. Und so klingt in ihren Herzen dankbar ein sich erfüllendes Sehnen, wie Paul Gerhardt dann in seinem Liedtext weiterführt: Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen, und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ja, und nochmals, ja, wir dürfen ihn fassen, das ist uns ermöglicht, uns seinen Armen. In der Tat, er fordert uns sogar bestimmt dazu auf: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich möchte noch anmerken, dass ich zu dieser Predigt einige wertvolle Gedanken von Heinrich Stamm aus dem Jahre 1916 verwenden durfte.